palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao ragazzi, neue Folge Serie Amore am Start. Ich wiederhole mich, ne? Also die Wochen sind voll, die Wochenenden sind voll. Der italienische Fußball, unsere große Liebe, fällt bei mir manchmal ein bisschen hinten runter. Aber das soll uns nicht davon abhalten, ein bisschen was mit euch, für euch zu bequatschen. Das mache ich natürlich diese Woche wie immer mit Mario Soike, aber auch mal wieder ohne Gast.
alles wie fast immer.
Moin. Alles wie fast immer. Grüße. Jo, der Transparenz halber, wir zeichnen Montagmittag auf, der einzige Slot diese Woche, der noch frei war für uns beide. Für euch haben wir immer einen Platz in unserem Herzen, denn die Community liefert stabil ab, wie jede Woche. Das ist tatsächlich eine große Konstanz. Ja. Ja. Einmal muss ich da mal reingehen, und zwar hat Tom geschrieben: Ciao ragazzi, habt ihr was mitbekommen, dass Bet365 keine Serie A-Spiele mehr überträgt? Ich wollte am Mittwoch und jetzt gerade die Atalanta-Spiele anschauen, gibt aber keine Medios mehr dazu. Hab ich nichts mitbekommen, bin auf den Seiten nicht mehr unterwegs. Seit geraumer Zeit.
Same, same. Gerade seit Parma wieder aufgestiegen ist, kein wichtiges Thema mehr. Aber ich habe ihm das auch bei Instagram schon geschrieben, dass ich es halt nicht weiß. Aber wenn jemand von euch das mitbekommen hat, also ist das schon die ganze Saison so? Habt ihr da auch sonst geschaut? Ja, aber ich glaube, lieber Tom, Mario kann dir auch eine Sendeanstalt empfehlen, wo man sich die Spiele angucken kann.
Ah, ja. Die gibt's auf jeden Fall. Oh Gott. Ja, naja, gut. Felix hat noch einen italienischen Mount Rushmore nachgeliefert. Torwart Buffon, Verteidigung Zanetti, Mittelfeld Pirlo, Sturm Quagliarella. Mm. Hätte ich eigentlich auch mal drauf kommen können, ja, ne? Oh, und wenn wir bei gerade Namen mit M-Faktor sind, Heiko hat mal wieder bei Spotify geschrieben und fragt: Was haltet ihr von dem Gerücht, dass Totti mit 48 nochmal für Como auflaufen könnte? Hoffe, es ist nur eine Ente. Ich hatte es auch gelesen, habe es gar nicht mehr weiter verfolgt, weil ich das für, also er hat ja selber auch was dazu gesagt, aber das ist ja kompletter Bullshit, oder?
Also er hat selbst, das ist dann halt so die Frage, die Medien, die das geschrieben haben in Italien von dem Angebot, ob sie das jetzt haben, weil sie Totti kennen und er das dann so irgendwie gedroppt hat, so, das wäre ja witzig, keine Ahnung, oder ob das wirklich aus Como kommt, ne? Da stelle ich mir so die Frage, weil er hat ja schon offen gesagt, er hätte Bock. Dann wiederum ist er ja auch ein kleiner Scherzbold, habe ich gehört. Er hätte sogar mal ein Witzeband rausgebracht.
Ja, ich glaube, der Witzeband war damals der, weil den hat er, glaube ich,
über selber seine eigenen, gesammelt. Ne? Weil's,
ja, die Witze, die über ihn gemacht werden. Ja. Auch weil er immer so ein bisschen mit dem Nuscheln und so ein bisschen dünnig rüberkommt. Ja, und dann, weiß ich, glaube das, was in den 90er Jahren Ostfriesen- und Blondinenwitze waren, gab es dann in Italien mit Totti.
Ja, okay. Na, er ist auf jeden Fall am Wochenende nicht als Spieler, sondern als Gladiator aufgetreten. Oder ich weiß nicht gar nicht, ob es am Wochenende war. Es hat auf jeden Fall jemand bei uns bei Instagram ein Reel geschickt, wo er als Gladiator verkleidet durch Rom läuft. Oder als Legionär, als Legionär, nicht als Gladiator. Entschuldige bitte.
Okay, war das ein Werbedeal mit, weil Gladiator 2 in die Kinos kommt jetzt, oder was?
Kannst haben. Oder Halloween.
Oder Halloween. Ah, macht Sinn. Süßes oder Saures. Und bei Totti ist das nichts Süßes, ne?
Okay. Ich würde es auf jeden Fall feiern, wenn er soll für ein halbes Jahr unterschreiben, soll er in der 89. beim Elfer eingewechselt werden, bricht dann gleich zwei Rekorde, Altersrekord von Zlatan, das glaube ich von Zlatan, und den insgesamt Altersrekord von Marco Ballotta. Tu es.
Also ältester Spieler, der ein Tor geschossen hat, war Ibra, oder?
Ja, genau. Ja,
genau, glaube ich, ja. Okay. Ansonsten hat Vito Auflösung für unsere Fragen zur Milan-Kurve aus der letzten Folge geliefert. schreibt Topfolge bezüglich des Schweigens der Kovasut. Zum einen wurden die Banner der größten Gruppen seitens der Polizei verboten. Kovasut, Joker, Vecchia, Maniera und Estremo Rimedi. Zudem geht es wohl auch um in Anführungszeichen armseliges Verhalten des Clubs, wo es reduzierte Tickets als auch ein gewisses Ticketkontingent für die AIMC, Associazione Italiana Milan Clubs, geht, die wohl in der Vergangenheit gang und gäbe waren und nun nicht mehr vorhanden. Zusätzlich dazu wurde gegen die horrenden Ticketpreise gegen Napoli und Juve protestiert. Wenn ich meine Quellen richtig deute, wird im Spiel gegen Napoli das Verbot der Banner weiterhin bestehen, aber der Support wird wohl stattfinden, um die Jungs auf dem Rasen in diesem wichtigen Spiel zu unterstützen. Ja, komm, weil es jetzt hier gerade eh reinpasst, Support, glaube ich, gegen Napoli war gegeben. Das auf dem Rasen nicht so. Allerdings in Monza wurde auch dann teils das Stadion verlassen.
Oh, okay. Ja.
Gab es wieder, ein Kollege, der im Stadion war, hat geschrieben, wieder mal Protest der Mafia-Boys. Ah. Also, und hat dann geschrieben, geht es, glaube ich, auch seitens einiger um auch laufende Ermittlungen gegen die Gruppierungen aus teils auch nachvollziehbaren Gründen. Ich glaube, das ist nochmal eine ganze Sonderfolge für sich, die wir auf jeden Fall in der Sommerpause ansteuern wollen. Ich habe schon Vorschläge für einen sehr guten Gast bekommen.
Oh, alles klar. Also, so wie in der letzten Sommerpause.
Nee, aber also tatsächlich dieses ganze Fan-Szene-Thema gerade aus Milano, finde ich, wäre das doch schon wert, da einmal die Kräfte zu bündeln, so sie dann wieder da sind.
Alles klar, machen wir.
Dann hat Lukas noch geschrieben, hello, vor 4-5 Jahren habe ich meine Liebe zum Calcio entdeckt. Natürlich suchte ich einen Podcast zum Thema und da ich euch vom Rasenfunk-Kosmos kannte, ist meine Wahl auf euch gefallen. Mua, danke. Mein Paradies auf Erden ist in Florenz. Immer wenn ich da bin, fühle ich mich zu Hause. Deswegen ist auch die Wahl des Vereins darauf gefallen. Ich kann nur sagen, es ist die beste Zeit, den italienischen Fußball zu verfolgen. Lange Rede für ein Dankeschön an euch. Macht weiter so, ihr seid auch schuld, dass meine Trikotsammlung überhand nimmt.
Sehr gut, das wollen wir hören.
Ja, viele Grüße, Lukas. Ganz liebe Grüße auch an dich, Lukas.
Auf jeden Fall.
Danke für diese netten Worte.
Ist, glaube ich, auch gerade eine ganz gute Zeit, Fiorentina-Fan zu sein.
Oh ja. Dann hat Toni geschrieben, Serie Amore mal anders. Bin gerade auf dem Roy Bianco und Abruzzanti Boys Konzert und es ist unglaublich, wie viele Almans hier mit Napoli und Juve-Trikots rumlaufen. Ey, Almans, keine Diskriminierung bitte. Ne?
Also die wollte ich eigentlich auch immer schon mal anschreiben, ob die nicht irgendwie, weiß nicht, ob die nicht eine Kooperation mit uns machen können oder so. Jetzt, aber jetzt sind die ja mittlerweile, glaube ich, in so großen Hallen unterwegs, dass sie vielleicht zu große Stars dann schon sind, keine Ahnung.
Soll ich dir was verraten?
Ja.
Dass es auch meinem sonstigen Arbeitsstress und dass ich schlecht in Netzwerken und Kontakte halten bin. Aber das war aber im Winter vor der Europameisterschaft, habe ich den Manager von denen kennengelernt.
Ah.
Der ist, ganz liebe Grüße, großer Fußballfan, Sturm Graz-Fan.
Stark. Ah.
Ja. Und hat er auch mal gesagt, dass wir mal eigentlich was machen könnten. Aber ich habe in der Sache nicht nachgegangen, weil die tatsächlich selber, also no kidding, große Calcio-Liebhaber sind und das nicht nur als Masche verkaufen.
Okay, sehr schön, sehr schön.
Also Reminder an mich selbst, vielleicht, vielleicht können wir das mal angehen.
Ja.
Aber wir, ja, mal gucken, ob die noch irgendwo Zeit finden. Ich finde die ja ganz geil, das ist nicht komplett meine Musik. Ich höre dann doch lieber klassischen italienischen Schlager mal zwischendurch, aber auf jeden Fall, glaube ich, stabile Leute.
Ich glaube auch. So. Und ich finde das gut, dass die, also Freunde von mir haben die irgendwie so auch so vor den, in den 100er-Clubs schon gesehen oder auf den ganz kleinen Festivals und mittlerweile echt große Hallen, so Respekt dafür. Finde ich gut. Haben sie verdient.
Safe. Dann hat sich der Max eine Verlinkung bei uns in den Shownotes verdient. Der hat nämlich geschrieben, hey, ich habe einen Artikel zu Juve gegen Parma gemacht mit Fokus auf Taktik und den Problemen auf beiden Seiten. Würde mich über etwas Feedback von euch Italien-Experten freuen. Höre euch sehr gerne. Vielen Dank, lieber Max. Ich habe noch nicht reingeklickt. Marius hat es mir vorhin geschickt. Ich werde es mir reinziehen, weil es mich auch interessiert, was du da geschrieben hast, und in den Shownotes verlinken. Ja, und hoffe, dass ich dir dann ein bisschen Feedback dazu geben kann. Aber ich habe, stand jetzt, Parma Juve habe ich auch nicht geguckt. Also, und Vielleicht können wir da später noch drauf. Meine Woche ist so voll. Ich weiß nicht, ob ich das im Rasenfunk-Style nochmal Real Life reinziehen kann. Aber auf jeden Fall nice, wenn auf spielverlagerung.de auch mal wieder etwas Serie Amore unterwegs ist.
So nämlich.
Jo. Dann gehen wir rein in die englische Woche. Mal ganz kurz Ergebnisdienst, ne? Also Cagliari verliert gegen Bologna 0-2. Die Rosso Blu laufen langsam zumindest auch ergebnistechnisch dann doch nicht mehr ganz so den Ansprüchen hinterher bei Italiano. Lecce gewinnt ein wichtiges Spiel gegen Hellas. Milan verliert gegen Napoli. Kurz gleich noch zwei Takte dazu. Venezia, das war wild, Mann. Dreht das Spiel gegen Udinese. Mhm. Sogenannte Big Points. Empoli verliert 0-3 gegen Inter. Das angesprochene Juve Parma hier endet mit einem 2-2 Unentschieden.
Vier Unentschieden aus den letzten fünf Spielen, jetzt vor dem Genua-Spiel bei Parma. Aber das ist eins, mit dem kann ich dann doch ganz gut leben.
Jo, haben sie sich das verdient gehabt?
Bestimmt.
Ja, ja, bestimmt. Atalanta schlägt Monza 2-0. Die Fiorentina gewinnt knapp mit 1-0 bei Genua. Da noch kein Balotelli im Kader, meine ich.
Nee.
Die Roma 1-0 gegen Torino.
Da war die Welt dann wieder kurzzeitig halbwegs in Ordnung.
Ja, ja. Und Como geht zu Hause gegen Lazio mit 1-5 unter. Oh, an der Stelle, ich glaube, das war kurz nachdem ich im Rasenfunk auch über Nuno Tavares gesprochen hatte.
Ja.
Kurz wieder eine Vorlage und dann fliegt er vom Platz, ne?
Mhm.
Was war da denn los, ey?
Naja, passiert auch mal, ne? Ich glaube, aber Fabregas hat nach dem Spiel gesagt, dass Lazio die beste Mannschaft ist, gegen die sie bisher gespielt haben.
Oh, gegen wen hat Como bisher jetzt alles gespielt?
Unter anderem auf jeden Fall gegen Napoli. Das war das eine Spiel, was richtig gut war, auch von ihnen selbst.
Mhm.
Und ich glaube auch gegen Atalanta.
Warte, ich Fact-Checking live in der Sendung von meiner Seite aus. Also Lazio ist besser als Torino, Parma, Napoli, Hellas, Atalanta, Bologna, Udinese, Cagliari und Juve. So.
Ja.
Weiß ich nicht, ob das jetzt sozusagen, wie viele Leute er da bei Lazio glücklich gemacht hat und wie vielen er damit auf die Füße getreten ist. Aber bei Como tatsächlich das an einer Stelle. Ach komm, das machen wir nachher. Ich glaube, die haben gerade auch ein bisschen Verletzungspech. Jetzt müssen wir erstmal nochmal auch noch einen Nachtrag aus. Das ist tatsächlich, müsste dann 9. und 10. Spieltag gewesen sein, ne? Den haben wir hier auch schon mal gehört. Und zwar war HB unterwegs in Bergamo und Milano mit seinen beiden Söhnen Paul und Fabian und hat uns was dazu eingeschickt.
Ciao Mario, ciao Marius. Liebe Serie Amore Community, wir, also das sind meine Söhne Paul und Fabian und ich, sind seit gestern wieder zurück. Wir sind wieder in Österreich. Wir verbrachten die letzten vier Tage in Bergamo und Mailand. Vorweg, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, meine Kids sind, einer der Paul ist Milan-Fan, der Fabian ist Inter-Fan und ich bin Neapel-Fan. Es ist unsere 7. Fußballreise gewesen. Wir fahren immer in den Osterferien und in den Herbstferien. Und wir hatten heuer beim Spielplan echt Riesenglück. Also wir schauen immer zu Saisonbeginn, welche Spiele könnten sich ausgehen. Wir hatten heuer erstes Mal das Glück, dass quasi englische Wochen sind in den Herbstferien. Bitte Serie A das so beibehalten. Das ist optimal für uns. Und das Zweite, was echt super war diesmal, dass die Spielzeiten relativ bald fixiert wurden. Das natürlich bei der Planung für uns vieles erleichtert. Ja, wir haben gesehen, dass Milan gegen Napoli spielt. Das war unser Fixtermin. Und wir wollten auch schon immer mal nach Bergamo. Und nachdem die beiden Städte eben ziemlich eng beisammen sind, hat sich das super ergeben, dass wir eben zuerst nach Bergamo fuhren und uns Bergamo gegen Hellas Verona anschauten und dann drei Tage später eben dann Milan-Napoli. Wir wollten eigentlich auch noch schauen wegen Tickets für Inter gegen Juve, das Derby d'Italia. Aber da waren die günstigsten Tickets, glaube ich, 120 Euro. Und nachdem meine Söhne noch in keinem arbeitsfähigen Alter sind, ich somit immer alle Tickets selber zahlen muss, war uns das dann, oder mir dann, zu teuer. Ja, wir resten eben nach Bergamo an. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja ein bisschen ein gemischtes Verhältnis zu der Mannschaft. Also Bergamo selbst, sie machen echt super Arbeit, sagen wir, ein super Team. Gasperini wird dort wirklich ziemlich verehrt. Also es gibt dort Wände, jetzt nicht so extrem wie Neapel mit Maradona, aber die, wo Hauswände, wo Gasperini abgebildet ist. Also echt cool. Wir begaben uns dann Richtung Stadion, nachdem wir angekommen sind. Das Stadion wurde ja umgebaut, ist jetzt fertig, ist abgeschlossen. Und ich muss sagen, von außen, es schaut aus wie ein Einkaufscenter. Und es sind auch Geschäfte unten drinnen von außen. Also von außen macht es nicht viel her, meiner Meinung nach. Drinnen finde ich es wirklich ein tolles, also ein gelungenes Stadion. Knapp 30.000 Leute ausverkauft. Stimmung wirklich sehr gut. Beide, also nicht nur auf der Kurve von den Atalanta Ultras. Wir waren auf der gegenüberliegenden Seite hinterm Tor. Selbst da ist jemand mit Megafon, der Stimmung macht. Also ist wirklich, das Spielverlauf hat natürlich auch mitgespielt. Nach 10 Minuten oder so ist es 13-0 für Atalanta gestanden. Der Auswärtsblock von Hellas war auch voll und machte trotz der Tatsache, dass natürlich das Spiel aus Hellas Sicht eine Katastrophe war, trotzdem viel Stimmung. Also auch da Lob. Ja, wie gesagt, das Spiel endete 6-1. Die Stimmung war dementsprechend super. Retegi, Lukman, echt, also die Partie war so einseitig. Die beiden sind da trotzdem nochmal herausgestochen, meiner Meinung nach. Retegi, muss ich als Napoli-Fan sagen, letztes Jahr, als dann sowieso schon fix war, dass Osimhen weggeht, hatte ich den immer so im Hintergedanken. Der hat mir bei Genua auch schon immer sehr gut gefallen. Er wäre natürlich eine Risikovariante gewesen, weil man natürlich nicht gewusst hätte, blüht er wirklich so auf, aber jetzt bei Atalanta, Wahnsinn. Also überhaupt eine sehr ausbalancierte Mannschaft und die machen echt, also Spaß beim Zuschauen. Ja, am nächsten Tag haben wir einen Zwischenstopp in Como gemacht, bisschen Sightseeing am Comer See. Und dann zwei Tage später sind wir weiter nach Mailand, nachdem wir dort den Interstore und den Milanstore und den Dom abgeklappert haben. Ich muss sagen, wir sind zum zweiten Mal schon in Mailand. Haben wir uns dann eben das Spiel Milan gegen Napoli angeschaut. Wir waren eben vor 2 Jahren schon im San Siro, beim Spiel Inter gegen Sampdoria Genua. Da hatten wir das Pech, dass, ich glaube, am gleichen Tag oder am Tag davor ein Capo von den Inter-Ultras umgebracht, ermordet oder erschossen wurde. Dementsprechend gab es da einen Stimmungstrauer-Boykott, sage ich mal. Was natürlich eine Katastrophe für meinen Sohn war, weil die Inter-Fans einfach keine Stimmung gemacht haben und in der zweiten Hälfte überhaupt rausgegangen sind. Jetzt haben wir uns natürlich anderes erwartet. Und zum Glück, muss ich wirklich sagen, weil beim Heimfahren haben wir euren Podcast gehört. Und es hat ein User gesagt, beim Stadionerlebnis in der Champions League, dass aktuell die Milan-Fans einen Boykott machten. In dem Fall war es nicht so. Es gab zwar keine Fahnenwinkel, aber es war stimmungsmäßig so dermaßen laut. Also das war wirklich der Hammer. Unglaublich. Echt lässig. Hat uns total wirklich vom Hocker gerissen. Wir haben jetzt wirklich schon viele Stadien gesehen, wir waren wirklich schon oft, aber das war jetzt stimmungsmäßig das Nonplusultra im San Siro. Also ich glaube, es sagt sowieso immer jeder, der dort war, bitte reißt das Stadion nicht ab. Da ist so viel Emotion drinnen. Wäre schade, aber schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja, zum Spiel aus meiner Sicht natürlich sehr lässig. Dass Neapel gewonnen hat, die ersten 10 Minuten Neapel richtig stark, hat auch das Tor gemacht. Danach war eigentlich Milan am Drücker und ich persönlich habe schon gehofft, hoffentlich geht es mit dem 1-0 in die Pause und dann macht Quara sogar noch das 2-0. War natürlich für die Mannschaft ein also für Milan natürlich ein richtiger Killer. Wobei, sie sind aus der Pause ja wieder gut rausgekommen, hätten ein Tor gemacht, knappes Abseits, hat man im Stadion natürlich nicht gesehen. Dementsprechend war alles schon ein bisschen aufgeheizt. Aber ja, dann ist das Spiel ein bisschen herumgetümpelt, dann sind eben Pulisic und Leao reingekommen, da ist die Stimmung dann wieder ein bisschen, ja, ist wieder gestiegen. Man hat das Gefühl gehabt, es geht noch was, aber schlussendlich hat das Neapel dann eigentlich, finde ich, dann gut nach Hause gespielt. Milan hat seine Chancen nicht gemacht. Ich muss auch persönlich sagen, sie sind verletzungsbedingt natürlich wirklich limitiert, Milan. Würden die in Top-Besetzung antreten? Bei Neapel hat nur Lobotka gefehlt, also nur unter Anführungszeichen, für mich einer der wichtigste Spieler da bei Neapel. Aber bei Milan haben doch mehrere gefehlt. Was die Napoli-Kurve, also der Auswärtsblock war auch voll, der war auch stimmungsmäßig extrem stark. Also da schenken sich beide Teams nichts auf den Rängen. Negativ aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, da kann man immer sagen, ja, der Auswärtsblock in Mailand, der ist ein bisschen, der liegt einfach ungünstig, aber ein Bengalo ist gezündet worden und ist dann einfach vom Auswärtsblock in den ersten Rang runtergeschmissen worden. Also das ist für mich ein absolutes No-Go. Also ich stelle mir da vor, ich sitze da drunter mit meinen Kids und auf einmal, man sieht es nicht von hinten und fliegt ein Bengalo rein. Muss echt nicht sein. Ja, nach dem Spiel ging es für uns am nächsten Abend, also am nächsten Vormittag nach Hause. Und wir schauen schon Richtung Osterferien und planen schon die nächste Reise. Ciao.
Grazie mille. Da freuen wir uns doch auf jeden Fall auf die Osterferien, wenn da die nächste Reise geplant ist. Also das klingt sehr gut. Und wenn der Podcast noch so lang existiert, bis Paul und Fabian dann auch arbeitstüchtig sind, und die, dann können sich auch die Tickets für die größeren Spiele geleistet werden.
Auf jeden Fall.
Daumen sind gedrückt. Sonst vielleicht mal als Balljungen oder so engagieren oder Einlaufkids. Naja.
Ja, irgendwann übernehmen die beiden dann mit Navid zusammen den Podcast von uns.
Oh ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Dann ist aber, hat da dann Milan 2-1 sozusagen. Da, aber interessante Konstellation. Ah, dazu, ne, hat sich HP natürlich gefreut. Napoli das Notwendigste getan beim Spitzenspiel in Mailand. Habe ich ja auch mit Schnatti kommentieren dürfen. War schon sehr abgezockt, wie die SSC da aufgetreten ist. Allerdings, ja, da kommen wir dann später auch noch drauf.
Können wir eigentlich auch direkt ran, also Atalanta, ja, können wir direkt hinten ranhängen hier, würde ich sagen, oder?
Jo, also ich finde, was Napoli da in Mailand sehr gut gemacht hat, war, dass sie also wirklich defensiv extrem gute Zuteilung, Abstände, Intensität gegen den Ball haben. Matthias Oliveira hat mir super gut gefallen, war für mich auch mit Man of the Match, auch wenn Kvaratskhelia diese Panini-Pokal da bekommen hat nach dem Spiel. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Milan schon extrem limitiert war, ehrlicherweise. Also, und dann auch, ja, englische Woche, aber dann lässt die Pulisic und Leao am Anfang draußen. Das 1-0 durch Lukaku ist auch geschenkt. Also ja, da spielt dann Napoli super schnell und gut vertikal. Rahmani, Anguissa und Lukaku kocht Pavlovic da ab. Unfassbar. Und das zweite von Kvaratskhelia ist auch so eins. Na gut, wenn du ihn halt schießen lässt, dann kommt er schon aufs Tor und dann an einem guten Tag hält ihn Menja vielleicht auch mal. Aber danach hat Napoli keine Notwendigkeit mehr gehabt, da mehr zu investieren. Und von daher war das ein verdienter Sieg, den man dann, und das hat man dann am Wochenende gesehen, aber glaube ich nicht so hoch hängen darf. Also die Gemütslage in Napoli, das war ja auch schon nach den knappen Siegen davor so, wenn man da ein bisschen in die Fanseele reinhört, sind sie sehr kritisch mit ihrer Mannschaft und dem Trainer und den Spielern, auch wenn sie auf Platz 1 stehen. Aber ja, in Ansätzen haben sie wohl vermutlich recht, denn das nächste Spitzenspiel in den Wochen der Wahrheit. Und vielleicht tatsächlich muss man sagen, wenn man Milan aktuell sieht, gehen die Wochen der Wahrheit erst bei dem Spiel gegen Atalanta los. Mhm. Das verlieren sie dann 0-3. Und du hast uns beiden den Folgentitel ja schon in den Chat geknallt während des Spiels. Der Big Game Player Lookman. Was hat Napoli da nicht gut gemacht und was hat Atalanta so stark gemacht?
Also tatsächlich würde ich sagen, ein bisschen von die Umkehrung von dem, was du gerade gesagt hast. Denn mit Gasperini hat er ein bisschen umgestellt. Retegi hat nicht begonnen, sondern De Ketelaere und Lookman von Anfang an im Angriff. Und damit ist Napoli überhaupt nicht zurechtgekommen. So, also beide, es sind ja auch beide Spieler, die sich gerne mal fallen lassen, die nichts irgendwie vorne auf der Neuner Position irgendwie darauf warten, angespielt zu werden, sondern sich die Bälle dann auch mal selbst holen und so. Und wenn die dann aus dem Rückraum gekommen sind, fehlte da meiner Meinung nach ziemlich oft so die richtige Zuteilung, was ja für eine Kontemannschaft eigentlich schon eher unüblich ist. Ja, und dann steht's eben auch relativ schnell durch den Doppelpack von Lookman 2-0. Und dann ist die Messe eigentlich auch schon fast gelesen gewesen. Denn Napoli hat zwar, also die haben offensiv eigentlich ganz gut gespielt, sich immer recht gut bis zum Strafraum kombiniert. Aber da stand Atalanta dann meistens echt so massiv hinten drin, dass halt immer noch irgendwie ein Bein dazwischen war oder so. Also es gab ganz viele Szenen, wo die tatsächlich auch im Strafraum standen, ein Napoli-Spieler mit Ball und irgendwas versuchen wollte, dann stehen halt irgendwie drei Leute vor ihm. So, also der letzte Pass sozusagen hat bei Napoli gefehlt und ich glaube, Gasperini hat, kennt man ja auch von ihm, hat seine Mannschaft einfach perfekt auf die eingestellt. Ich glaube, es sah auch immer bei Atalanta gegen Contes Intermannschaften ganz gut aus, wenn ich mich so zurückerinnere. Vielleicht ist das einfach so das System von Conte, dass ihm das auch irgendwie ganz gut liegt. Vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber irgendwie sagt mir mein Gefühl das gerade. Auf jeden Fall hatte ich jetzt so das Gefühl, dass er das Trainerspiel deutlich gewonnen hat.
Okay. Ja, mit Schnatti noch auf dem Gang, weil ich konnte das Spiel nicht gucken, weil ich mich danach um diese Spitzenpartie Freiburg gegen Mainz kümmern durfte. Aber da kam Schnatti, der das Spiel dann auch begleitet hat, das zweite Napoli-Spiel in Folge, Kraus und hat gesagt, boah, Hien hat Lukaku aufgefressen.
Ja, stimmt. Von Lukaku hat man tatsächlich auch recht wenig gesehen und vielleicht ist das auch dann der Faktor gewesen, dass der halt vorne gar nicht die Löcher reißen konnte, was er ja sonst immer ganz gut macht.
Ja, true. Ja, bin gespannt. Die haben jetzt ja natürlich ein bisschen in der Champions-League-Woche Zeit, etwas Wunden zu lecken. Das Team aus Bergamo reist zum VfB. Bin ich sehr gespannt, wer da sozusagen auch an der Seitenlinie die Oberhand behält. Ist ja also auch großes Auf und Ab diese Saison bislang.
Stimmt. Und Hoeneß ja, glaube ich, auch so ein bisschen. Deswegen kommen die Gerüchte zu Leverkusen, wenn Xabi Alonso da mal gehen sollte, nicht von ungefähr. Ich meine, der verfolgt ja, glaube ich, einen recht ähnlichen Ansatz wie Alonso, oder? Und, also sicherlich nicht komplett das Gleiche, aber da sieht man schon den Einfluss. Und das hat Gasperini ja im Europa-League-Finale auch sehr, sehr gut gemacht. Aber vielleicht ist das genau das, was Hoeneß dann wiederum studieren konnte. Bin ich auch gespannt drauf.
Ja, das Spiel wird er sich sicherlich angeguckt haben. Und vielleicht nicht nur einmal. Jo, dann lass mal sonst schnell durch den 11. Spieltag fliegen. Was hatten wir denn sonst so? Bologna, ich habe es vorhin kurz angedeutet. Zweiter Sieg ist in Folge. Spätes Tor gegen ein sonst sehr stabil stehendes Lecce. Riccardo Orsolini in der 85. besorgt den 1-0 Heimerfolg. Ich habe da in der zweiten Halbzeit immer wieder reingeguckt und das doch auch, was ich schon mal angedeutet habe, wahrgenommen. Also es ist noch nicht alles gut bei den Rossoblu und da sind wir wieder bei dem Thema Zielstrebigkeit, Übergang ins Schlussdrittel, Torchancen ganz sauber zu Ende spielen. Ich habe ehrlicherweise dann, das hat nicht so komplett danach ausgesehen, dass sie das Spiel noch gewinnen, wobei es dann schon auch wieder für sie spricht. Da sie zumindest, und ich glaube, das ist auch dann eine Entwicklung, ja, ein gewisses Selbstverständnis dann an den Tag legen, dass sie da mit einer ja nicht kompletten kopflosen Offensive zumindest hinten noch die Null halten und vorne irgendwie dann noch einer reinfällt.
Ja, ja.
Top-Analyse, Mario.
Ja, Ossolini, glaube ich, im dritten Spiel in Folge getroffen. Ist auch so ein bisschen der X-Faktor aus der letzten Saison, der bisher in dieser Saison unter Italiano noch gefehlt hat, dass er eben die Spiele entscheidet. Und wenn das so klappt jetzt, also wenn man halt diese Spiele gewinnt, dann reicht es ja vermutlich dann auch, um in der oberen Tabellenhälfte abzuschließen. Ich glaube, da können ja auch alle zufrieden sein.
Safe. Ich glaube, das würden sie unterschreiben.
Ja.
Juve zurück in der Erfolgsspur, 2:0 Auswärtssieg dank eines Eigentors von Okoye und einem Treffer Savonas, beides in der ersten Halbzeit bei Udinese Calcio. Und da lassen wir mal den Marco sprechen, beziehungsweise ich darf vorlesen, was Marco gesagt hat oder geschrieben hat. So, jetzt haben wir es aber. Der war nämlich da. Insgesamt leider mein schlechtestes Stadionerlebnis in Italien bisher. Hauptsächlich, weil eben so gut wie alles, was für mich sonst den Stadionbesuch in Italien so besonders macht, nicht gegeben war. Das Stadion ist modern, am Stadtrand gelegen und lässt selbst in der alten Haupttribüne sämtlichen Charme vermissen. Das Stadion war zwar ausverkauft, gefühlt waren es aber, wie auch schon im Stadionerlebnis eines anderen Hörers, beim Spiel gegen Inter mindestens 50% Juve-Fans. Leider war im Gästeblock auch nichts zu sehen von deren Ultras, dementsprechend war die Stimmung dort ähnlich dürftig wie bei Heimspielen in Turin. Zwinker-Smiley. Das Udinese.
Ich glaube, Marco war der Toro-Fan.
Ja. Dass Udinese dann auch noch absolute Mondpreise für die Spiele gegen namhafte Gegner ausruft, setzte dem Ganzen leider die negative Krone auf. Gab es eine Woche zuvor meine Platzkategorie gegen Cagliari für 35 Euro, musste ich jetzt 80 Euro plus 6 Euro Ticket One-Gebühren zahlen. Ja, ja. Wohlgemerkt war das günstigste Ticket außerhalb der Kurven.
Moin, ey.
Jo, das ist schon frech, ey. Nun gut, ja, und Juve, zwei Takte dazu ganz kurz. Ich habe so eine Grafik gesehen, Vergleich, letzte Saison Start unter Allegri und jetzt Motta. Standen sie unter Allegri tatsächlich besser da, ne?
Ja, aber also, das ist ja unterkomplex, würde ich mal sagen.
Ja.
Das ist, wünscht sich bestimmt, jeder Juve-Fan wünscht sich Allegri zurück.
Ja.
Deshalb jetzt.
Jo. Aber trotzdem auch nochmal Francesco, der hatte nach dem Parma-Spiel nochmal betont, Zitat, Rumpfkader mit wackeligen Beinen und ohne Arme.
Ja, das war die Retourkutsche für das, was wir und Christian in der Folge zuvor gesagt haben.
Ja. Ich glaube, haben beide Parteien ihre Punkte, die sie da machen.
Ja.
Monza Milan 0:1. Treffer durch Reinders, 43. Ah, das habe ich da ins Dokument gehackt am Abend, als ich das geschrieben habe. Pass auf, Zitat Mario, glaube ich, das war rund um die 30. Minute. Meine Güte, ist Milan schlecht. Monza muss führen. Auch einmal stimmt, Maldini hat eine riesen Chance vergeben. Dann hat Monza im Übrigen auch ein Tor gemacht. Das ist eine Frechheit, dass der Schiri das zurückpfeift wegen so einem vorangegangenen Foulspiel.
Okay.
In der Entstehung des Angriffs. Der lässt den Angriff dann erst weiterlaufen, und um dann nach dem Treffer zu pfeifen, damit das dann vielleicht nochmal vom VAR sich angeguckt werden kann. Aber da ist dann auch, das ist so ein Zweikampf. Also du kannst nicht als VAR sagen, dass eine klare Fehlentscheidung ist. Es ist aber trotzdem, ach, guckt euch das mal an, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Aber es ist dann halt, so haben sie es auch erklärt. Also sie sagen dann, eigentlich ist es kein Foul, aber du kannst als VAR auch nicht einschreiten. Dann denke ich mir, Schiri, wenn du das pfeifen wirst, dann pfeif es gleich. Aber also, völlig albern. Genauso wie Morata in dem Spiel echt fast nur auf dem Boden rumlag. Das Interessanteste an der Partie war tatsächlich das Privatduell zwischen Izzo und Morata. Die zwei, ey, na, die hatten sich lieb.
Und kann ich mir gar nicht vorstellen.
Und Morata lag entweder auf dem Boden oder hat den Schiri voll getextet. Und der hatte die Kapitänsbinde nicht. Ich muss tatsächlich nochmal irgendwo nachgucken. Gibt es Kapitänsregel in Italien nicht? Also Ich weiß es nicht. Das ist.
Die jetzt, die in der Bundesliga eingeführt wurde, ja, nach der EM, oder was?
Ja.
Weiß ich auch gar nicht.
So. Also es wirkt so auf jeden Fall, als wäre die nicht vorhanden oder würde es eher großzügig ausgelegt worden. Naja, wie auch immer. Vor der Pause kontert Milan dann Monza aus. Das Tor von Rein, das ist eins, das eigentlich Morata schon machen kann. Da kommt aber Izzo noch angeflogen, den köpft er dann an und Rein, das staubt ab. Ja, mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Außer vielleicht noch Marks Takes, die du wieder eingeholt hast.
Wie immer, genau. Er stimmt zu, erste Halbzeit schlecht.
Ich würde noch einen sehr schlechter zufügen, bitte.
Ja, okay. Ja. Zweite Halbzeit okay. Im Moment helfen nur Siege und das war ein Sieg. Zu null. Kann man so festhalten wahrscheinlich. Rein das bester Mann. Terracciano hat mir auch gut gefallen. Das ist gut, also wenn Terracciano da jetzt sukzessive mehr Spielzeit bekommt und sich auch so ein bisschen da reinfindet, dann ist das für alle gut.
Jo, aber dazu nur eine Sache, Reiners stimme ich voll zu, ist aber auch Wahnsinn, wie abhängig sie von Simsin sind. Und Terracciano, finde ihn auch okay, aber das spricht halt auch für sich, dass der zwei halbwegs brauchbare Spiele macht und damit halt Emerson Royal einfach aus der Startelf verdrängt hat.
Jo.
Ja.
Ja. Malik Chow stammt, also es ist kein Tag von Marc, aber Malik Chow auch, falls bestimmte Personen hier zuhören, Stammplatz zurückerobert, weil Gabi ja verletzt ist.
Sehr gut. Ja, haben die Trainingsleistung gepasst.
Ja, Tomori sitzt dafür jetzt seit 3 Spielen auf der Bank, glaube ich.
Aber der war auch super lang angeschlagen, oder?
Das kann sein. Dritter Tag von Marc ist, im Moment ist zu viel Unruhe im und um den Verein, das nervt. Das bezieht sich dann ja sicherlich auch mit auf die ganzen Fangeschichten, das ja, kann ich mir vorstellen. Und vierte, Hashtag Sempre Milan.
So.
Ja. Ein Wort vielleicht noch zu Leao, der hat nämlich auch gegen Monza nicht begonnen. Und ich hatte das, glaube ich, nach dem Napoli-Spiel bei Twitter geschrieben, da der italienische Kollege Matteo Bonetti so einen Clip gezeigt hat, wo Leao irgendwie halt so joggt, wie er das gerne mal macht. Und er halt weder vorne noch hinten, wenn er nicht selbst am Ball ist, so ungefähr sich überhaupt bewegt. Und das hat mich echt so fühlen lassen, wie als Ronaldinho bei Milan war. Weil er ja eh schon auch so von seiner ganzen Art her immer irgendwie so, finde ich, ein bisschen an Ronaldinho erinnert hat. So mit seinen technischen Fähigkeiten und auch seinem Lächeln und so. Aber ja, das dann eben in negativer Hinsicht auch, denn ich glaube, vor 15 Jahren war es noch was anderes, wenn du keinen Bock mehr hattest, dich zu bewegen. Heutzutage bist du dann halt irgendwann echt raus.
Ja, ich sehe es 50-50, weil das ist auch eine ganz krasse wieder Körpersprachendiskussion, die wir in Deutschland auch gerne geführt haben bei dem
anderen
Spieler. Mhm. Er hatte gegen Monza, er kam dann spät rein. Er hatte gerade in der Schlussphase tatsächlich dann auch zwei Momente, wo er gut mit hinter den Ball arbeitet.
Okay.
Aber selbst da dann das so aussieht, als wäre es nicht 100% Vollgas. Also, aber er trotzdem diesen Weg zurück macht. Und
ja, das ist ja die Hauptsache dann.
Genau, und von Secke hat ja auch gesagt, er muss besser im Verteidigen werden. Damit er ein kompletterer Spieler wird, bin ich voll bei ihm. Er hatte dann aber auch, da habe ich mich selber auch erwischt, so Aktionen im Spiel, wo du dir gedacht hast, ey Junge, was ist los mit dir? Ich würde dich gar nicht mehr einwechseln, ehrlich.
Okay.
Also auch teilweise, wie er dann Konter zu Ende gespielt hat. Und das sieht dann so bocklos aus. Aber ich glaube, auch in einem Spiel, in dem er 4 Tore macht, kann das sein, dass er selbst in einem guten Dribbling so aussieht. Also da würde ich mal allen empfehlen, darauf zu achten, ob das einen großen Unterschied macht oder ob dann sozusagen nur, wenn es dann eh nicht gut läuft, diese Art von Laufstil einen ärgert. Oder ob das nicht auch der Laufstil ist, wenn er eine gute Aktion macht.
Mhm.
Aber dann ist noch ein Clip, den habe ich auch noch gesehen bei X, dass er so mit dem Handy auf der Bank saß. Aber da dachte ich auch so, wow, finde ich, geht überhaupt nicht. Also es gibt Vereine, im Übrigen auch in der Bundesliga, da war das unter einem langjährigen Trainer komplett auf dem ganzen Gelände Handyverbot. was ich geil finde, weil ehrlicherweise starren eh genug rein, würde uns allen gut tun.
Stimmt.
Jetzt weiß ich bei dem Clip dann auch nicht, das war nicht ersichtlich, ob das vielleicht in dem Moment war, wenn die das erste Mal ins Stadion kommen und dann Platz begehen und sich danach nochmal hinsetzen. Ich glaube, da haben alle irgendwie hören Musik und da brauchst du das Handy, wobei ich ehrlicherweise auch gut finden würde, dann, wenn du am Stadion ankommst, Fokus Fußball. Handy im Auto lassen. Wäre eigentlich das Optimale. Aber macht keiner, ob man ihm das dann da unterschieben will, als ich habe kein Interesse an den anderen Sachen. Ist wieder so, es ist halt nur ein Ausschnitt, aus dem man, glaube ich, nicht die gesamte Wahrheit schließen sollte. Jo, aber teilweise regt er mich auf jeden Fall auch auf.
Ja, es ist halt, also ich habe es dazu auch geschrieben, er ist halt vom Ding her vielleicht schon der talentierteste Fußballer der Liga. So. Und man wünscht sich dann halt, und man hat es ja auch lange Jahre von ihm gesehen, und man wünscht sich dann einfach mehr.
Ja.
Und natürlich erwartet, kann man auch als Milan-Fan von ihm erwarten, ich will jetzt da auch nicht irgendwie mit der Gehaltskeule kommen und so, aber er hat halt den Vertrag bekommen und der sollte ihn eigentlich auch irgendwo zu einer Art Führungsspieler machen.
Jo.
Das kann er natürlich auch. Es gibt solche und solche Führungsspieler. Ich will damit nicht sagen, dass er da jetzt irgendwie in Effenberg sein muss oder so. Aber und man weiß natürlich nicht, wie es beim Training und in der Kabine aussieht und so weiter. Das ist ja auch völlig klar. Aber man hat halt, ich finde nicht, dass man das Gefühl hat, dass er in einer Phase jetzt, wo es bei Milan irgendwie seit 3 Monaten nicht so wirklich rund läuft, dass er da halt vorangeht. Und Fonseca hat das Gefühl ja offensichtlich auch nicht.
Mhm. Ja. Ja, richtig. Richtig, richtig. Es sind auf jeden Fall ein paar rucklige Wochen, die da, glaube ich, eh immer noch ins Haus stehen. Denn in der Champions League muss man auch mal langsam anfangen, ein bisschen mehr zu punkten, würde ich sagen. Wobei ich in der Brücke geschlagen habe, ist Liverpool. Oder? Ah, machen wir gleich in der
Liverpool
Vorschau.
Liverpool war davor.
War, genau.
Ja. Ach, die spielen jetzt gegen Leverkusen, glaube
ich. Ja, das ist richtig, genau. Ja, wir machen ja gleich am Ende noch einen kurzen Ausblick. Ja. Torino verliert gegen die Fiorentina 0-1. Moise Kean trifft mal wieder. Was ist denn da los, Marius?
Ah, der hat Bock. Der habe ich bei Opta Paolo gelesen, den besten Torewert seiner Karriere, also seiner Profikarriere jetzt schon erreicht. In wenigen Spielen bei der Fiorentina, das ist der 8. Pflichtspieltreffer, 5. glaube ich Serie A und 3 dann noch Conference League und so weiter. Und wir haben das letzte Woche schon gesagt, für den läuft das unter Palladino richtig gut und für die Fiorentina generell läuft es auch richtig, richtig gut. Und ich habe das Spiel gegen Torino jetzt ehrlicherweise nicht gesehen, aber ich finde, dass Palladino ist auch defensiv stellt die Mannschaft sehr gut ein, also die spielen oft zu Null und haben die drittbeste Defensive der Liga, gleich auf mit Empoli und halt nur hinter Juve und Napoli. Und ich glaube, dass David De Gea als erfahrener Schlussmann von Format da einen sehr, sehr großen Anteil dran hat. Und ich habe es so ein bisschen belächelt, als sie ihn verpflichtet haben, nachdem er 14 Monate vereinslos war. Aber bisher geht das voll auf.
Ja, geht mir genauso. Aber haben sie wohl eine richtige und gute Entscheidung getroffen. Wie viele richtigen und guten Entscheidungen wurden in den letzten Wochen im roten Teil Roms getroffen? Tendenz 0. Aber vielleicht, wenn die Folge erscheint, wurde eine weitere Entscheidung getroffen, die wir bis jetzt noch nicht wissen.
Ja.
Denn nachdem Ivan Juric, Junge, was ist mit meiner Stimme los, seinen einen Ex-Club Torino geschlagen hat, verliert AS bei Hellas. Tengstedt bringt Verona in Führung, Solé gleicht aus, aber noch vor der Pause die erneute Führung für die Veroneser durch Magnani. Artem Dovbyk nach der Pause mit dem Ausgleich und dann ein ganz spätes 3-2 von Abdou Haroui. Ja. Und jetzt kann man sich fragen, ist Juric schon weg? Hast du nochmal live geguckt? Aber ich glaube, Der hat noch.
Naja, also er hatte um 11 Uhr auf jeden Fall die Trainingseinheit geleitet und ich glaube, so schnell geht es dann danach nicht.
Ja, war vielleicht direkt ins Büro gerufen worden. Keine Ahnung. Das wäre auf jeden Fall wieder einer dieser Momente, wo es passiert, während wir aufnehmen. Wie auch immer.
In der Gazzetta sind tolle Namen gehandelt worden von, also so wirklich spekuliert, von Allegri über Paulo Sosa bis Frank Lampard.
Okay, na mal gucken. Schugi schreibt, die Roma kann besser Mourinho zurückholen. Gleicher hässlicher Fußballer, wenigstens nicht so stümperhafte Gegentore. Ja. Oh, Mourinho kann ich euch auch empfehlen. Könnt mal da auf Social Media gucken, was da ein geiles Interview gegeben
hat. Der findet die Schiedsrichter in der Türkei gut, ne?
Der hat das Foto auf seinem Insta-Account gesehen, hat auch einfach diesen eines vermeintliche nicht gegebenen Elfmeter für Fenerbahce, hat einfach selber das Bewegtbild auf seinem Instagram-Kanal geteilt.
Stark.
Bei diesem Interview ist so geil, nach seiner ersten Antwort, im Übrigen in einem 8-Minuten-Interview, das liegt daran, dass zwischendurch nicht simultan, sondern nach der Antwort übersetzt wird, aber wird ihm nach der ersten Antwort mitgeteilt vom Journalisten, wir waren gerade live drauf, aber als du angefangen hast, über den VAR zu reden, ist das Interview nicht mehr live ausgestrahlt worden.
Wow.
Ah, geil. Na gut, ach, ich glaube, wir müssen in den nächsten Wochen das eine oder andere Mal nochmal über die Roma sprechen.
Aber auch.
Deswegen machen wir es jetzt kurz und sagen noch, dass Inter Venezia mit nur 1-0 schlägt. Nice Flanke von Di Marco auf Lautaro Martinez in der 65. Und ansonsten, glaube eigentlich ganz später Ausgleich Venezias mit so dem, aber davor Ball am Arm, deswegen darf es nicht zählen.
Ja.
Ja. Mein Gott.
Inter. Das ist wieder das Venezia, das sich nicht belohnt, ne?
Ja, so ist es.
Aber sie haben ja unter der Woche gewonnen gegen Udine.
Das ist richtig. Und Inter.
Inter
sehe ich dann auch unter der Woche noch. Jetzt können wir der Vollständigkeit halber mal ganz kurz sagen, dass Montagabend in der Serie A noch Parma gegen Genua spielt, Empoli empfängt Como und Lazio zockt gegen Cagliari. Wir zwei sprechen jetzt. Ich lasse uns die Option offen, pass mal auf, ich überlege mir, wie ich das mache. Sollte Mario noch die Muße haben, eines dieser Spiele abends zu gucken und dann zeitlich sogar noch darüber zwei Takes einzusprechen, dann hört ihr das nach dem Outro. Wenn beim Outro, Gott im Himmel, ey. Ah gut, ich glaube, die Tendenz, ob da noch was kommt oder nicht, ist auf jeden Fall schon gegeben. Wenn nach dem Outro Schluss ist, dann habe ich dazu nichts. Also wenn Balotelli 3 Tore schießt, dann werde ich da noch einmal was sagen. Aber pass auf, wenn wir gerade über Parma sprechen, dann habe ich nämlich eine Sache von Jack Krillich bekommen bei X. Der fragt mich, aber ich gebe die Frage einfach frech weiter. Falls ihr die Folge diese Woche noch nicht aufgenommen habt, würde mich interessieren, wie sich Zion Suzuki macht in Parma. Hab ihn bei meinen Hoppingreisen durch Belgien bei St. Truiden verfolgen. Der ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Ist der schon Top 5 Ligen ready? St. Truiden ist ja dann doch eher ein belgisches Mittelklasse-Team. Auch wenn der allwissende Fußballpionier Thorsten Fink sein Trainer war, in Klammern mittlerweile zu Genk gewechselt. Liebe Grüße, Timon. Ah, Timon heißt er so. Liebe Grüße zurück. Na klar, hätte ich auch sehen können, wenn ich den Nachrichtenverlauf davor mir schon mal angeguckt hätte. So, sorry. Aber jetzt, was sagst du? Ist er schon Top 5 Ligen ready?
Finde ich auf jeden Fall. Also, man merkt in manchen Situationen, dass er vielleicht noch ein bisschen grün ist oder dass da die Routine fehlt oder so. Aber auf der Linie saustark, kann mitspielen, trifft vielleicht nicht immer die 100% richtige Entscheidung. Da gab es ja auch mal diesen Platzverweis am zweiten Spieltag. Da dachte ich schon, oh, jetzt lässt er dann nach Cicisola dann bestimmt wieder spielen erstmal. Aber nee, der durfte gleich wieder weiter. Ist, meine ich, mittlerweile auch in der japanischen Nationalmannschaft die Nummer 1. Und bisher würde ich sagen, hat Parma mit dem Transfer, auch wenn er relativ teuer war für jemanden, der bei einem belgischen Mittelklasse-Club gespielt hat, alles richtig gemacht.
Alright, das ist doch eine schöne, präzise Antwort. Mal sehen, was er noch so zu leisten imstande ist diese Saison. Dann kommen wir jetzt noch zu einer kleinen kurzen Vorschau und Tipps aus der Redaktion, nenne ich das Ganze mal. Wenn ihr das hört, bin ich vermutlich schon im Flieger oder in Glasgow selbst. Ich werde am Dienstagabend im Celtic Park unterwegs sein, zum ersten Mal in meinem Leben. Da freue ich mich sehr drauf. Also falls ihr da mal reinschauen möchtet, Leipzig ist dort zu Gast. Das bedeutet nämlich aber auch, dass ich am Dienstag wohl wenig von Lille gegen Juventus mitbekommen und Real gegen Milan. So, das war das Spielchen, wo die Rossoneri unterwegs sind.
Okay.
Kann man mal durcheinander bringen, Liverpool und Real.
Ich glaube, Real ist auch nicht in Topform.
Ja, das ist richtig. Tatsächlich, wenn man bei, was würde ich mir am Dienstag angucken, wenn ich zu Hause auf der Couch sitzen würde? Natürlich Dortmund gegen Sturm Graz. Oder Bologna Monaco. Italiano gegen Adi Hütter. Die sind auch nicht so gut in, also sie waren gut in Form, aber die haben jetzt zu Hause verloren gegen Angers.
Mhm.
So, die Monegassen. Aber tatsächlich, Real gegen Milan würde ich mir wahrscheinlich jetzt aus, wäre nicht das erste Spiel, das ich picken würde, dienstags.
Ja, ich bin Dienstag beim Sum 41 Konzert, also ich gucke gar nichts.
Sehr gut. Ja, wahrscheinlich würde ich dienstags Konferenz gucken.
Ja.
Oder mich drüber lustig machen, was ich da im Celtic Park verzapfe.
Ja, das auf jeden Fall.
Mittwochs. Da kann ich euch sagen, würde ich auch Konferenz gucken, weil in der Konferenz hört man Mario Rieker, der Inter Arsenal begleiten darf. Tor in San Siro. Da freue ich mich drauf. Wenn ich gar nichts, Stuttgart-Atalanta Einzelspiel, kann ich euch auch ans Herz legen. Da ist nämlich der Kollege, liebe Kollege Max Kross im Stadion und darf kommentieren. Da freue ich mich drauf, tatsächlich.
Das switche ich vielleicht so ein bisschen hin und her, denn auf Roter Stern gegen Barcelona habe ich, glaube ich, nicht so viel Bock. Prag gegen Brest, weiß ich auch nicht so genau, aber Inter-Arsenal und Stuttgart-Atalanta werden meine Choices sein, wenn ich den Fernseher anmache abends.
Oder schaltest du schon vielleicht um 18:45 ein für Schachtar Donetsk gegen Young Boys Bern?
Ja, vielleicht. Mhm. Auf Schalke?
Ja.
Da wird es voll in der Arena, ne?
Ja. Donnerstag. Oh, Donnerstag wird in der, was ist, Donnerstag wird auch in der Serie A gespielt?
Ja, habe ich auch gerade gesehen.
Genua gegen Como. Ist das ein Nachholspiel? Oder geht da schon nächster Spieltag los?
Nee, das ist der nächste Spieltag.
Ach so. Ja, moin. Okay.
Vielleicht musste Sampdoria auch ein Heimspiel haben. Und deswegen machen die das so.
Ja, vielleicht. Die Roma ist donnerstags bei Union Saint-Gilois zu Gast. Ich glaube, die sind gar nicht so schlecht. Die haben Frankfurt auch schon Probleme bereitet, wenn ich das nicht
weiß. Die sind seit Jahren relativ gut.
Jo.
Ja. Lazio gegen Porto.
Lazio gegen Porto.
Lazio bisher 3 Siege in der Europa League. Und Fabregas hat es gesagt, beste Gegner von denen bisher. Vielleicht sagt ja der Porto-Trainer Vitor Bruno das auch danach.
Wäre das wahrscheinlich donnerstags die Einzelspielvariante? Nein, wobei ich glaube, ich donnerstags würde ich mir Genoa Como angucken. Ja, ich glaube, ich gucke mir donnerstags Genoa Como an.
Ich glaube auch.
Ansonsten der Vollständigkeit halber die Fiorentina bei Apoel Nicosia unterwegs. Und dann fragen wir uns, was kann man am Wochenende sich auf jeden Fall angucken in der Serie A? Am Samstagabend gehen wir rein, Turiner Stadtderby. Mit Mario Rieker und Christian Bernhard.
Sehr schön. Ich sitze dann, wann ist das? Welche Uhrzeit?
20:45.
Oh, okay, dann könnte das ja vielleicht sogar noch klappen. Davor bin ich nämlich im Weserstadion.
Gegen Holstein.
Ja, ja.
Da kann ich dir natürlich.
Es gibt, glaube ich, den ersten Auswärtssieg der Bundesliga-Geschichte.
Ich habe da ein bisschen Angst vor, muss ich dir sagen. Aber ja, ich halte das nicht für ausgeschlossen. Aber. Vielleicht knallt dir das Nebelhorn auch um die Ohren. Mal gucken. Ich glaube, die haben was wieder gut zu machen nach dem enttäuschenden Auftritt im Borussia-Park. Ah, Mitchell Weiser fehlt, der hat noch gelb-rot gesehen. Ein affiger Schiedsrichter da auch unterwegs gewesen wieder. Naja. Oh, sonntags kannst du dann, wenn du dann dir 12 Hackebeck reingeknallt hast, kannst du auskatern. Und Atalanta Udinese kann was, aber ich finde vor allem um 15 Uhr Roma gegen Bologna kann was und Sonntagabend Inter Napoli.
Auf jeden Fall.
Darf man nicht verpassen.
Ja, würde ich auch sagen.
Kleiner Servicegedanke noch bei Juve gegen Torino würde ich auf jeden Fall, solltet ihr, weil da war doch letztens die Frage, bei welchen Spielen fallen viele Tore? Bei dem Spiel weiß ich nicht, ob da viele Tore fallen. Juve gegen Torino.
Bei Monza Lazio weiß ich es auch noch nicht so genau. Man wollte auch Lazio kann es ja eigentlich.
Ja, aber stimmt.
Monza, ne? Monza.
Ja, ey, das muss ich übrigens mal sagen. Ich glaube tatsächlich, wir haben Nesta zwischenzeitlich ein bisschen Unrecht getan. Ich fand die gegen Milan echt ganz in Ordnung.
Okay.
Ja. So, haben wir es wieder geschafft, kurz zu bleiben, Marius? Oh, ja, meine
Güte. Auf jeden Fall.
Na gut.
Muss ich nacharbeiten in meiner Mittagspause jetzt hier.
Sehr gut. Macht das mal. Ihr kommt gut durch die Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bleibt gesund oder werdet es, wenn ihr es
genau, nicht
seid. Und dann macht's euch schön. Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.
Palla tagliata. Messa fuori. C'è Pirlo.